Zu Gast in den Sustainable Brand Stories ist dieses Mal eine echte Ausnahmeerscheinung. Ihr Name VD, ihr Status Klassenprimus. Denn die Familienfirma vom Bodensee gilt nach einem jahrelangen Transformationsprozess mittlerweile als nachhaltigste Outdoor-Marke Deutschlands. Mit einer eigenen Akademie hilft sie sogar mittlerweile anderen Unternehmen auf die nachhaltigen Sprünge. Unser Gesprächspartner Manfred Meindl ist bereits seit 2010 bei VD und hat als Marketingleiter den Umbau der Marke maßgeblich mit begleitet. Von ihm wollen wir wissen, wie VD es zur Nachhaltigkeitskönigin gebracht hat, warum die rumpelige Reise Sustainability Transformation nie zu Ende sein kann, wie sich eine Produktion in Asien mit dem Status eines Klassenprimus verträgt und wie eine Marke selbst im heftigsten Shitstorm noch Umsätze ins Trockene retten kann.
Willkommen zu Sustainable Brand Stories, dem Podcast für nachhaltig erfolgreiche Marken und Kommunikation. Präsentiert von Strichpunkt Design und Teil des Brand 1 Podcast Netzwerks.
Manni, schön, dass du da bist. Bei VD habt ihr etwas hingekriegt, was viele Marken erst anstreben, nämlich nicht nur möglichst nachhaltig zu wirtschaften, sondern auch als solches B und anerkannt zu werden. Also wenn man sich umhört, welche Marken hast du als nachhaltig auf dem Zettel, nennen sehr, sehr viele Leute dich und eure Marke VD. Komplexes Thema, einfache Frage, wie schafft man das?
Es hat vor einiger Zeit begonnen. Also der Prozess hat grundsätzlich auch schon angefangen, bevor ich zu VD gekommen bin. Also ich bin jetzt 12 Jahre dabei und dieser nachhaltige Transformationsprozess bei VD hat deutlich früher schon begonnen.
Ungefähr 2009, intensiv, als die Antje übernommen hat von ihrem Vater das Unternehmen. Ungefähr,
genau,
oder?
Genau. Also du wirst von mir jetzt auch die klassische Aussage bekommen. Natürlich waren nachhaltige Gesichtspunkte natürlich auch immer schon seit Firmengründung in der DNA des Unternehmens drin. Ist bei Outdoor-Sportunternehmen in meiner Wahrnehmung oft auch sehr glaubwürdig. Vor allem auch bei diesen Unternehmen, die so, ich würde sagen, so dieser 68er, 70er Generation gegründet worden sind. Du hast zum Beispiel ja auch North Face oder Patagonia. Was man sagen muss, dass früher war es eher projektbezogen. Zum Beispiel 94 das erste Mal mit Ecolog und Recycling-Netzwerk haben wir bereits Richtung kreislauffähige Produkte, Kreislaufwirtschaft an sich gedacht. Das hat sich natürlich dann verlaufen, weil damals die Zeit bzw. die Infrastruktur überhaupt nicht da war. Und wie dann die Antje 2009 von ihrem Vater übernommen hat, war das grundsätzliche Thema, wie können wir aus dieser projektbezogenen Nachhaltigkeit systematischer an das ganze Thema herangehen, haben unsere Wertschöpfungskette als Unternehmen angeschaut und drehen da natürlich jetzt seit damals und jetzt immer noch an jeder Schraube, um uns sich unseren Abdruck zu minimieren.
Also ihr habt erstmal gemacht einfach, ne? Ihr habt einen Plan aufgestellt sozusagen oder eine Reise begonnen und auch konsequent umgesetzt. Ich weiß, ihr habt euch die Rohstoffe angeguckt, die Lieferketten, die Lieferanten etc. Also ihr habt wirklich was zu erzählen gehabt. Das ist ja das eine. Ihr sitzt in Tettnang, ist ja nicht in der Mitte der Republik. Wie erfährt der Rest der Republik davon erfahren? Wie habt ihr es in die Welt getragen? Was waren eure Kommunikationskanäle? Welche Rolle hat die Marke dabei gespielt?
Das ist so im Nachhinein betrachtet, klingt es so banal. Wir haben es gemacht und wir haben drüber gesprochen.
Wo? Bei dem Katalog oder wo habt ihr drüber gesprochen?
Webseite, Social Media, Katalog hatten wir, wie ich bereits gekommen bin, keinen mehr. Den haben wir eingestampft für mehr Fokus auf eine bessere Website-Katalog, Shop-Darstellung. Und sehr viel auch Richtung PR. Also ich würde mal sagen, wenn du mich jetzt so nach dem Media-Mix fragst, hast du natürlich Online-Werbung, Online-Advertising, wo du natürlich diese Themen mit reinbringst. Du hast sehr stark das Thema Retail, also am POS, sei es jetzt Produktausstattung oder Sonderflächen. Du hast Events, Veranstaltungen, wo das natürlich auch als Thema immer mit reinkommt. Und ein großer Hebel von uns ist PR-Medienzusammenarbeit. Also nicht PR, ich schalte irgendwo ein Advertorial, sondern die proaktive Zusammenarbeit mit Medienjournalisten in Deutschland rund um relevante Themen für uns.
Das heißt, die berichten darüber, was hat VD jetzt wieder nachhaltig ausgeheckt?
Sehr vereinfacht, ja.
Wie war es denn bei dir selbst? Du bist 2010, glaube ich, zur VD gekommen. Bist du dahin gekommen, weil du dachtest, ich möchte für eine nachhaltige Marke arbeiten und das ist VD?
Nein. Also ich bin Österreicher, da muss man schon mal sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt VD nicht wirklich intensiv gekannt habe. Ich habe gewusst, dieses Logo gibt es, diese Marke gibt es, sie ist im Outdoor-Sport-Umfeld. Ich war auch oder bin Outdoor-Sportler und ich wollte immer in der Branche arbeiten. Also ich bin über diesen Sportaspekt in die Branche und zur VD gekommen und habe daher, wie viele andere in dieser Firma auch, so diesen Weg vom reinen Outdoor-Sportunternehmen zum nachhaltigen Unternehmen an sich auch an mir miterleben können, was so ein Transformationsprozess bei jemandem ausmachen kann und welche Schritte man da eigentlich geht.
Das ist spannend, da würde ich gerne mehr darüber wissen. Wie hat sich vielleicht deine Selbstwahrnehmung als Marketeer, Marketingverantwortlicher verändert? Wie siehst du deine Aufgabe heute vielleicht anders als damals? Dieser Transformationsprozess, den du gerade erwähnt hast, wie sah der bei dir aus?
Wie viele in der Branche, wie auch ich früher mit dem Glaubenssatz konfrontiert war, habe ich mir das nicht vorstellen können, dass du gleichzeitig nachhaltig, ökologisch saubere Produkte auf den Markt bringen kannst und gleichzeitig eine hohe Funktionalität für den Autosport haben kannst. Das ist etwas, mit dem wir damals sehr stark konfrontiert waren, inzwischen nicht mehr, weil sich an sich die gesamte Branche gedreht hat und auch die Wahrnehmung von Nachhaltigkeit und nachhaltigen Materialien in der Branche. Aber damals war das ein massiver Glaubenssatz, mit dem wir konfrontiert waren und den ich auch gehabt habe. Also ich war ehrlicherweise damals sicher eher auf der skeptischen Seite, ob das funktionieren kann.
Du dachtest entweder ökologisch oder funktional top am Berg.
Ja, genau.
Ich werde durchgeregnet oder werde nass oder ich versau die Umwelt. Und dazwischen gab es nicht.
Genau. Mhm. Und diesen Transformationsprozess jetzt so im Nachgang bei mir zu betrachten, war natürlich sehr interessant, weil wir auch im Marketing oder als Gesamtunternehmen einfach bemerkt haben, wir haben auf die richtige Vision für den Planeten, aber auch für den Zeitgeist gesetzt. Wir haben ja nicht im Endeffekt eine Marktstudie gemacht und gesagt, hey, das könnte eine gute Idee sein, wenn wir einen auf Nachhaltigkeit machen. Sondern das war unser Ansatz, uns einfach als Unternehmen sauber aufzustellen in unserer Wertschöpfungskette. Und haben dann vermutlich, sind wir relativ früh auf diesen Zeitgeist rund um Nachhaltigkeit raufgekommen und sich mit dem konsequent an sich mitgegangen und mitgewachsen. Und gleichzeitig mit dieser Veränderung des Zeitgeists haben wir aber auch gesehen, dass sich nicht nur die Glaubenssätze in der Branche verändert haben, sondern auch die Glaubenssätze bei Konsumenten. Und wir da an sich von Anfang an als Vorreiter einen sehr glaubwürdigen Stand gehabt haben, weil wir schon auf dieses Thema gesetzt haben, als es noch niemand auf dem Schirm gehabt hat.
Jan Pechmann, Gründer von Marketing for Future, den wir neulich hier im Podcast zu Gast hatten und den du auch kennst, er hat einen interessanten Satz gesagt. Der hat gesagt, Marketing for Future braucht nun mal andere Kompetenzen als Marketing for Status Quo. Und diese Kompetenzen hätten viele Marketers einfach noch nicht. Also dem CEO sagen zu können, deine Idee mit der Blühwiese für der Firmenzentrale mag vielleicht ein ganz gutes PR-Ding sein, aber es bringt für den Planeten nichts. Diese Kompetenz muss man erstmal haben können, sagt Jan Pechmann. Wie siehst du das?
Ja, unterschreibe ich ihm. Das Schöne oder der Vorteil, wie auch immer du das jetzt nennen möchtest, mal bei uns ist, dass wir es schon mit kleinen Schritten früher angefangen haben. Also für uns jetzt gefühlt kleinere Schritte sind für andere Unternehmen, die jetzt erst auf den Weg gehen, deutlich größere Schritte oder deutlich größere Investitionen. Für uns ist jetzt an sich ein evolutionärer, normaler Weg, vorwärts zu gehen. Deshalb ist es auch leichter für uns, darüber zu berichten. Und wir müssen nicht zwangsweise irgendwelche Bienen in den Innenhof stellen und dann Honig machen oder sonstige Nebenschauplätze machen, weil wir von Anfang an diesen Fokus auf die Wertschöpfungskette von uns gelegt haben. Und sobald du dich rundum auf der Nachhaltigkeitskommunikation auf das konzentrierst, wo du als Unternehmen ja an sich deinen Hebel hast, das ist die Wertschöpfungskette, und dass du da das dadurch laufend immer wieder drin hast, kommst du auch nicht so in das Thema hinein, dass das Greenwashing sein könnte. Und in Sachen Kompetenzen, Kommunikation von Nachhaltigkeit ist ein ständiges oder grundsätzlich auch nachhaltig zu sein, ist ein ständiges Abwägen von Zielkonflikten. Also wie wir es davor gehabt haben, Funktion versus Ökologie. Im Idealfall löst sich das irgendwann mal auf. Aber eine Kernkompetenz, die ich jetzt mal bei mir in der Abteilung beobachten kann, ist, sich das bewusst zu sein, dass es Zielkonflikte gibt, trotzdem zu schauen, dass du ehrlich und transparent an sich die gesamten Sachen kommunizierst und dich nicht so auf den Scheffel stellst, sagst, du hast alles erreicht, sondern dort sind wir auf dem Weg hin, das haben wir erreicht, da haben wir vielleicht noch tatsächlich Baustellen, an denen wir arbeiten müssen.
Und nimm mal, das ist interessant, nimm mal einen aktuellen Zielkonflikt. Funktionalität und Ökologie habt ihr hinter euch gelassen, das habt ihr gelöst. Woran knappst ihr jetzt gerade, wo sagt ihr, da sind wir auch noch nicht am Ziel?
Wirst du vermutlich auch nicht am Ziel so leicht hinkommen, aber einer der großen Aspekte, die uns beschäftigt, ist das Thema nachhaltiges Unternehmen, Produktion in Asien. Das ist ein wird uns auch aus dem Handel zurückgespielt. Ein Made in Vietnam, ein Made in China, wird sehr schwer oder tun sich Menschen schwer, es mit einem nachhaltigen Unternehmen an sich zu verarbeiten. Und dann sich zu zeigen, dass du gleichzeitig nachhaltig sein kannst, dass du fair produzieren kannst oder dich bemühst, wirklich gute Arbeitsbedingungen für Arbeitskräfte in Asien hinzubekommen, dass es dort auch möglich ist, fair zu produzieren. Das ist mit einer der größten Herausforderungen, die wir derzeit haben in der Kommunikation.
Quick and Dirty. Zeit für eine schnelle Fragerunde. Was war denn der Punkt deines Lebens, an dem dir die Bedeutung von Nachhaltigkeit bewusst geworden ist?
Einen Punkt gibt es nicht. Also keine Ahnung, wann das, wo, wie war. Das war ein laufender Prozess. Aber was tatsächlich mich zum Umdenken gebracht hat bei vielen Aspekten, gerade auch wenn ich jetzt Richtung Klimawandel achte, ist die Geburt von meinen Kindern.
Warum glaubst du, dass Nachhaltigkeit und nachhaltige Markenführung in den nächsten Jahren für den Wettbewerb entscheidend sein werden?
Ich glaube, dass man unsere Wirtschaftssysteme und die Weisen, wie wir grundsätzlich Wirtschaft denken, überdenken müssen. So das ganze Thema endloses Wachstum bei begrenzten Ressourcen, das kann ja nicht auf Dauer funktionieren. Ich meine, der Earth Overshoot Day wandert ja an sich kontinuierlich jedes Jahr näher zum 1.1. Und da kann es jetzt tatsächlich so sein, dass das ganze Thema Markenführung vermutlich gar nicht mal so relevant ist. Aber das Thema, dass du als Unternehmen deine Art und Weise zu wirtschaften anders betrachtest, das hat für mich einen Wettbewerbsvorteil. Wenn alle Unternehmen irgendwann mal nachhaltig sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass nachhaltige Markenführung, also im Sinne der Kommunikation, tatsächlich so relevant ist. Aber die Art und Weise des Wirtschaftens auf alle Fälle.
Das Argument, mit dem du auch den ignorantesten Nerd überzeugst, nachhaltiger zu handeln.
Geht nicht, sehe ich nicht, gibt's nicht. Also in meiner Welt, wichtig ist es, dass es die wechselbereite Mitte der Gesellschaft, dass wir die erreichen und dass wir die zu Haltungsveränderungen überzeugen und hinbringen. Denn Fundamentalisten, der weder an den Klimawandel glaubt oder grundsätzlich einen Wohlstandsverlust sieht, wenn jemand in solchen Narrativen unterwegs ist, habe ich keine Chance, sie dort rauszuholen.
Jetzt mal ganz ehrlich, was ist dein persönlich unnachhaltigstes Produkt oder Angewohnheit? Wo cheatest du?
Urlaub mit der Familie fahren wir mit einem VW-Bus. Wir haben immer wieder mal so überlegt, mit der Bahn solche Sachen zu machen. Kann sein, dass das irgendwann einmal tatsächlich bei uns auf den Schirm kommt, dass wir das machen, also wirklich machen. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt an einen Familienurlaub denke, fahren wir tatsächlich mit dem Auto.
Das Gesetz mit Blick auf Nachhaltigkeit, das du schon morgen auf den Weg bringst, solltest du heute Bundeskanzler werden.
Ich würde das Klimaschutzgesetz ein bisschen strenger machen und mich dann tatsächlich meinen Mitgliedern in der Bundesregierung oder eigentlich das Gesetz verabschiedet ja an sich, das der Bundestag, mich auch dann wirklich daran halten wollen.
Das ist ja häufig so, dass die Themen jetzt nicht unbedingt sexy sind, sondern häufig sehr komplex und es gibt kein Schwarz und kein Weiß. Und keine einfachen Antworten, ne, in puncto Nachhaltigkeit. Und deswegen aber auch viel Greenwashing oder Greenwishing, ne. Ist das, wie ist es für euch als Pioniermarke in dem Bereich? Immer mehr Markenunternehmen heften sich Nachhaltigkeit ans Revers, sind es aber in Teilen eben noch überhaupt gar nicht. Verliert ihr damit nicht eigentlich auch euren USP? Weil der Verbraucher, die Verbraucherin kann das ja alles im Endeffekt gar nicht mehr unterscheiden, was ist jetzt wirklich substanziell und was ist nur Gerede, oder?
Kann er nicht, also oder kann sie nicht. Oft wird ein Unternehmen auch mit Greenwashing konfrontiert, das überhaupt nicht Greenwashing betrieben hat, aber vielleicht Kommunikationsfehler gemacht hat.
Hat es gegeben bei euch? Hat es gegeben bei euch tatsächlich?
Nö, nee, bisher noch nicht. Also wir hatten rund um das Thema Nachhaltigkeitskommunikation noch nie einen Shitstorm, der wirklich an die Substanzen der Marke gegangen ist. Du hast natürlich, wenn du in die Social-Media-Kommunikation gehst, wenn du rund um Nachhaltigkeitskommunikation, Haltungskommunikation gehst, hast du natürlich immer wieder auch kritische Rückmeldungen. Es gibt ja unterschiedliche Meinungen. Das ist ja bei, was sind wir inzwischen, 8 Milliarden Menschen, es ist ja nur legitim, dass wir nicht alle gleichgeschalten sind. Die Herausforderung ist es, das, sich offen, transparent und ehrlich mit solchen Menschen und sich zu kommunizieren zu können. Aber jetzt nochmal auf die Frage hin, Shitstorm, selbst damals, als Greenpeace mit der Detox-Kampagne sind wir auch wieder, wir haben an sich gezeigt, okay, auf welchem Weg wir sind, wo es natürlich Probleme gibt, sind offen in die Diskussion mit Greenpeace gegangen, haben auch erklärt, warum es damals noch nicht so ohne weiteres möglich ist, dass wir uns über die Initiative freuen, haben damals auch meines Wissens das einzige große Automarke, das Detox-Commitment unterschrieben und sind eigentlich sofort mit diesem einem der kritischsten Stakeholder schlechthin, Greenpeace, an sich in Austausch und Kommunikation gegangen.
Muss man vielleicht kurz erklären, die Detox-Kampagne ein paar Jahre her. Greenpeace hatte offengelegt, dass viele Outdoor-Marken, auch die, die sich als nachhaltig bezeichnen, tatsächlich ihre Klamotten mit Chemikalien ausstatten, die forever sozusagen draußen in der Natur bleiben. Ne? Was natürlich ein wahnsinniger Blow gegen die Marken war. Ich laufe da mit meiner Outdoor-Jacke rum und versau eigentlich die Umwelt. Ne? Und ihr habt das also sozusagen aufgenommen und seid in Dialog mit denen getreten, wenn ich es richtig verstehe.
Genau. Und natürlich an sich hat es uns auch ein bisschen in die Karten gespielt, denn für uns war das Thema PFC beziehungsweise PFAS, also der Überbegriff, PFC sind Teil der PFAS, oder diese Ewigchemikalien, anderes Wort, was in den Medien immer wieder herumgeht, war für uns schon davor auf der Liste der Chemikalien, die wir an sich nicht mehr verwenden wollen. Aber du hast natürlich in der Industrie als ein mittelständisches Unternehmen, deine Themen, wie du halt in den Zuliefersituationen in Asien an sich an diese Materialien, diese Entwicklungen rankommst. Deshalb war es gut, dass Greenpeace diesen starken Druck auf die Branche ausgeübt hat, damit sich da schnell etwas bewegt hat. Und bei uns ist es so, ich glaube jetzt seit 2021 haben wir es tatsächlich geschafft, dass wir in der Bekleidung überhaupt keine PFAS mehr in den Materialien drin haben.
Und trotzdem in deiner schicken VD-Jacke wirst du am Berg nicht nass?
Naja, das ist eine Daunenjacke, die ich gerade anhabe. Also die wird tatsächlich nass und dann ist dann auch alles vorbei mit der Daunenjacke. Aber ja, du wirst, es hat, und das auch wieder, natürlich hatten wir in der Vergangenheit ein, zwei Saisonen Probleme mit der Funktionalität. Wieder auf das Ding, dass die Materialien sich auch erst in eine richtige Entwicklung, also eine richtige Entwicklung eingehen müssen. Aber heutzutage muss man sagen, gibt es funktional keinen Unterschied mehr.
Die Marke Angels ist, während wir sprechen, gerade vor ein paar Tagen mit einem Statement rausgegangen. Der Begriff Nachhaltigkeit sei eine Bekleidungsbranche totaler Bullshit, weil jedes Produkt Ressourcen beanspruche und das Nachhaltigste sei halt weniger zu kaufen, weniger zu tragen und das dafür länger zu tragen. Ist das nur ein cleveres Marketing-Statement oder eigentlich die traurige Wahrheit?
Boah, die Frage stelle ich mir, seit ich es gelesen habe. Jetzt bei Armed Angels würde ich jetzt mal aufpassen zu sagen, dass das einfach nur ein intelligenter Marketing-Stunt war. Die haben ja schon ordentlich Substanz auch in ihren Aussagen. Was tatsächlich passiert ist in der Vergangenheit, ist, dass der Begriff Nachhaltigkeit inflationär verwendet worden ist und dadurch ist wieder schwerer fällt, an sich für Konsumentinnen zu entscheiden, ob das jetzt nur gutes oder, ich nenne es möglich mal den Begriff, vereinfacht gutes oder ein schlechtes Produkt ist. Für die, die aber ehrlich und transparent die Informationen darlegen, wo es produziert wurde, was für Materialien drin sind, welche möglichen Einsparaspekte das hat, ist es für Konsumentinnen tatsächlich aber ein interessanter Aspekt, das darzustellen. Man darf aber, und da hat Armed Angels absolut recht, grundsätzlich ist der Konsum eines nicht notwendigen Produkts schlecht für den Planeten. Genauso wie auch der Konsum, sondern auch die Produktion.
Mann, ich wollte aber noch an eine Sache eingehen, die du erwähnt hast, die Haltungskommunikation. Das ist etwas total Interessantes, was ihr unter anderem macht. Also ihr äußert euch nicht nur zum Thema Materialien, Produkte, Nachhaltigkeit, sondern auch zu Flüchtlingskrise, Klimaschutz, zum Kohlebergbau in Lützerath und zur Abschaltung der AKW. Nun könnte man natürlich fragen, was hat Lützerath mit Outdoor-Sport zu tun, außer dass dort natürlich auch Leute auf Bäume geklettert sind, um gegen Braunkohle zu protestieren. Aber wieso äußert sich VD jetzt meinetwegen zum Braunkohle?
Lass mich davor ganz kurz ausholen. Haltungskommunikation oder dass wir eine Haltung zu gesellschaftspolitischen Themen haben, ist schon tue mich immer schwer mit Jahreszahlen seit Geschichteunterricht, ist auch schon einige Jahre bei uns her, hat sich grundsätzlich aus unserer Unternehmenskultur entwickelt, aus dem positiven Menschenbild, was wir haben. Und da hat sich dann, nehmen wir eine Jahreszahl, nagelt mich nicht drauf fest, 2015, 2016, was auch immer, haben sich für uns Themengebiete definiert. Wir haben 5 Themengebiete, wo wir als Unternehmen sagen, dass wir aufgrund von unserer Dasein, von unserer, wieder Begriff Wertschöpfungskette, eine Hebelwirkung bzw. einen Einfluss haben bzw. beeinflusst werden. Das wäre Umwelt, Artenschutz, Energiewandel, Klimawandel. Machen wir ein kleines Kreuzchen, da würde dann Lützerath reinfallen. Gemeinwohlorientiertes Wirtschaften, Einwanderung, Asylpolitik, das ganze Thema Integration. Vielfalt, Diversität, Frauenquote, Geschlechtergerechtigkeit und das ganze Thema europäische Wirtschafts- und Wertegemeinschaft. Also das sind so diese 5 Aspekte, wo wir als Unternehmen Anknüpfungspunkte haben und wo wir eine gesellschaftspolitische Haltung haben, die wir dann auch äußern und zu der wir dann auch stehen und so nach außen transportieren.
Gut, Haltung ist ja super, das sollte, finde ich, sogar jeder haben, die andere oder jede. Die andere Frage ist halt, trägt man die als Marke nach draußen? Ist das sozusagen legitim? A, okay, kann jeder sein, und B, ist es strategisch sinnvoll? Denn, ich erinnere mich, Flüchtlingskrise, da gab es Boykottaufrufe gegen VD. Ich verbrenne meine Jacke und so weiter und so fort. Warum muss man eine Haltung als Marke nach außen tragen? Und was bringt es der Marke?
Also was ich mal schon vorweg sagen kann, wir haben seit, also wie gesagt, nagelt mich jetzt nicht fest, 2015, 2016 kommunizieren wir auch verstärkt unsere Haltung über unsere organischen Kanäle. Also wir machen jetzt nicht per se Werbung damit, aber wir kommunizieren sie. Wir hatten, ich würde mal sagen, Flüchtlingskrise war damals tatsächlich das härteste Thema in Sachen Boykottaufrufe. Nie Umsatzeinbrüche oder haben bemerkt, dass an sich wir darunter leiden. Das hat, wenn du mich jetzt so fragst, eher zu einer Positionierung der Marke beigetragen. Also dass es für Menschen klarer worden ist, für was die Marke, für was die Menschen hinter der Marke an sich stehen, als dass es jetzt negative Aspekte gehabt haben. Negative Aspekte hat es, wenn dann, für am Anfang für unsere Kommunikationsabteilung gehabt, dass du ja siehst, das Management von solchen Boykottaufrufen, von solchen Shitstorms, von kritischen Rückfragen auf Social Media früher zu Schnappatmungen geführt hat, inzwischen normaler Tagesablauf ist, also eine ganz andere Resilienz da ist, wenn es kritische Rückmeldungen gibt.
Okay. Muss man solche Shitstorms natürlich in eine VD-Hardwarejacke geschützt abwettern, wie so eine Regenfront beim Aufstieg auf die Zugspitze?
Ja, das ist eine schöne Metapher, die du da jetzt
ja, stolz drauf
da, drin hast.
Würdest du es
einmal sagen? Ich weiß nicht, ob Shitstorms jetzt geeignet sind, für das Bild etwas abperlen zu lassen. An sich sind es ja berechtigte Meinungen von, ohne das jetzt abwertend zu meinen, von verängstigten Menschen aufgrund von bestimmten Veränderungen, die du kommunizierst oder Meinungen, die du eintrittst. Und die an sich mitzunehmen, zu zeigen, okay, das ist nicht nur ein reiner Marketing-Gag, dass wir diese Haltung haben, sondern wir können das herleiten, wir können das begründen, warum wir so einstehen. Ich würde es nicht davon ausgehen, dass du solche Menschen grundsätzlich mit einem Posting oder mit einem Kommentar überzeugst, aber zumindest zu zeigen, dass es auch andere Gesichtspunkte und Meinungen gibt. Mhm.
Und sag mal, dadurch verliert ihr sicherlich auch Kunden oder habt verloren, gewinnt aber unter dem Strich mehr dazu, weil die Marke schärfer und spitzer ist. Ist das eine legitime Zusammenfassung?
Ich kann es ja nicht mit Zahlen belegen. Wenn man sich aber jetzt die Umsatzzahlen anschaut, liegt es nahe, es so zu interpretieren.
Ihr wächst stärker als der Markt, VD, ne?
Ja, krass. Genau. Also wir haben seit wir 2009, 2010, haben wir uns fast verdreifacht im Umsatz. Jetzt könnte man wieder die Wachstumsdiskussion, keine Nachhaltigkeit, wie geht Nachhaltigkeit mit Wachstum überein? Aber trotz allem sieht man, dass wenn du dich auf Nachhaltigkeit beziehst, wenn du deine Wertschöpfungskette in den Griff bekommst, auch deutlich strenger als wir zum Beispiel beim Lieferkettengesetz deine Lieferkette auditierst, du trotzdem an sich wirtschaftlich erfolgreich sein kannst.
Es passiert ja nicht alle Tage, dass man einer so lupenrein, nachhaltig orientierten Marke wie jener begegnet, die Manni Meindl uns gerade vorstellt. Das liegt daran, dass sie bei VD früh begonnen haben. Schon seit 2009 nimmt das Unternehmen alles auseinander, was nachhaltigkeitsrelevant ist. Von den Fertigungsbetrieben in Asien bis zu den Materialien, aus denen Mannis KollegInnen ihre Messestände bauen. Die Marke hat also einiges erreicht und daher auch echt was zu erzählen. Mein Learning Nummer 1 bisher lautet also, erst etwas tun, dann drüber reden und nicht umgekehrt. Und VD redet durchaus viel, und zwar nicht beschränkt auf Produkt und Unternehmen. Antje von Dewitz, die Inhaberin und Chefin, äußert sich beispielsweise öffentlich zu Flüchtlingskrise und Braunkohleabbau, europäischen Werten und Diversität. Haltungskommunikation nennen sie das bei VD. Dafür gibt's natürlich mitunter etwas auf die Mütze, aber solange es die richtigen Leute sind, die sich an der Haltung einer Marke reiben, kann dieselbe davon eigentlich nur profitieren, sagt Manni Meindl. Mein Learning Nummer 2 also lautet, keine Angst. Über all das spricht die Marke übrigens genauso offen wie über jene Bereiche, in denen sie noch nachhaltig Matsch am Wanderstiefel hat. Können beispielsweise Fabriken in Asien und die langen Transportwege nach Europa überhaupt nachhaltig sein? Darüber gibt es mindestens 2 Meinungen. Aber auch über dieses Imperfekte, das ist mein letztes Learning von Manni, sollte eine Marke offen sprechen. Denn für lupenrein gilt dasselbe wie für perfect. Nobody is it. Was ihr an Erfahrung und Wissen in den letzten 15 Jahren gesammelt habt, teilt ihr in einer eigenen Akademie. Warum sollte ich dort einchecken? Was könnte ich dort bei euch lernen und was würde ich von dort mitnehmen als Markenverantwortliche?
Es ist heutzutage relativ einfach, wenn du ein Startup bist, dich nach nachhaltigen Gesichtspunkten deine Wertschöpfungskette zu schaffen, eine Idee zu haben und dann umzusetzen. Für einen nehmen wir den Begriff Tanker oder ein gewachsenes Unternehmen mit bestehender Wertschöpfungskette, ist es wahnsinnig schwer herauszufinden, welche Transformationsprozesse oder was ich machen muss, welche Fehler ich nicht machen sollte, welche Gesichtspunkte relevant sind. Und es ist ja nicht so, dass wir von Anfang an gewusst haben, was wir machen. Natürlich haben wir, ich wüsste jetzt leider kein Beispiel, aber wir haben sicher auch gehabt, Fehler gemacht in diesem Transformationsprozess. Und wir haben aber auch gleichzeitig sehr viel dabei gelernt. Und das weiterzugeben, so nach dem grundsätzlichen Thema, was bei uns auch sehr stark ist, allein kann VD natürlich nicht die Welt retten. Wir können unseren Bereich absolut in Ordnung halten. Wir können da schauen, dass es so gut wie möglich alles läuft. Aber zusammen mit anderen Unternehmen ist es tatsächlich eine ganz andere Hebelwirkung. Und wenn wir schaffen, mit dieser Nachhaltigkeitsakademie anderen Unternehmen Rüstzeug mitzugeben, diese nachhaltige Transformation jetzt schneller als wir voranzubekommen, haben wir im Gesamthebel, den wir haben, wieder ordentlich was erreicht. Das heißt, wenn du einen Tanker hast und du möchtest den nachhaltig transformieren, wir haben das hinter uns. Wir haben die inzwischen Erfahrung, wie man da jemanden begleiten kann.
Super. Also Leute, alle bei der VD-Akademie anmelden. Die sitzt in einem nicht ganz hässlichen Gegend, ganz Hässfleckchen unserer Republik, sondern sehr schönen Bodenseeregion. Manni, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Danke dir.
Sustainable Brand Stories ist Teil der Brand 1 Podcasts, dem Netzwerk unabhängiger Business Podcasts. Wir machen Wirtschaft erleb- und hörbar. Immer interessant, aus verschiedenen Perspektiven betrachtend, informativ und hilfreich. Mit dabei im Netzwerk sind zum Beispiel Subscribe Now. Hier stellt Lennart Schneider Konzepte vor, mit denen ihr Abonnenten gewinnen und glücklich machen könnt. Um digitale Geschäftsideen geht es im Podcast Digitale Optimisten mit Alexander Brotzek. In Tech und Trara, dem Podcast der Netzpiloten, werden Tech-Themen ganz einfach und ohne Vorwissen verständlich. Im Planetary Podcast wiederum diskutieren Brand 1 Host Frank Dahlmann und Friedhof Detzner von Planet A Ventures über Wirtschaft in planetaren Grenzen. Weitere Infos findet ihr auf der Website podcast.brand1.de. Schaut oder besser hört doch mal rein. Langweilig, das können wir versprechen, wird es hier nie.
Das war's auch schon wieder von Sustainable Brand Stories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert uns doch und hinterlasst eine Bewertung. Wir freuen uns. Bis bald, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald, lieber Harald.